Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind Themen in der Ostschweiz. Rücktritt bei der Elektrizitätswerk Thurgau, der angeschossene Chef geht. Kampfgeist bei der Bündner SVP, der Chef vom Polizeiamt soll sie wieder in die Regierung bringen. Alpenbitter zu Appenzell, das Geheimnis drum wird ein bisschen gelüftet. Nein-Maschine mal ganz anders, drei Männer machen mit ihnen Musik. Und es gibt sie jedes Jahr, die Jahrbücher. Das Werderberger Jahrbuch später in der Sendung. Das Wetter, es bleibt weiterhin bitterkalt. Am Mikrofon Tanja Milius. Der CEO vom Thurgauer Elektrizitätsunternehmen EKT, der Urban Kronenberg, tritt im Laufe des nächsten Jahres zurück. Die EKT ist vor einem Jahr wegen Fehlspekulationen und Millionenverlust in die Schlagzeilen gekommen. In diesem Zusammenhang ist auch verschiedentlich der Rücktritt vom Urban Kronenberg gefordert worden. Der Rücktritt jetzt hätte mit dem Fall aber nichts zu tun, sagt Rainer Sigrist, Verwaltungsratspräsident der EKT.
Der Herr Kronenberg ist seit 5 Jahren im Unternehmen. Er wird eine neue berufliche Herausforderung annehmen. Ein unmittelbarer Zusammenhang mit diesen leidigen Vorfällen besteht überhaupt nicht.
Was der Urban Kronenberg nach seinem Rücktritt macht, ist offen. Er war heute für eine Stellungnahme nicht erreichbar gewesen. Bei den Wahlen für die Bündner Regierung nächstes Jahr will die SVP mit dem Heinz Brand aus Klosters antreten. Der 54-Jährige ist Vorsteher vom Bündner Amt für Polizeiwesen. Als Kandidat tritt er damit auch gegen seine Chefin, die Regierungsrätin Barbara Janom von der BDP an. Ein Problem sieht er da nicht.
Ich schaue das überhaupt nicht als Kandidatur gegen meine Chefin an. Es stehen die Gesamterneuerungswahlen an. Nächstes Jahr, da sind 2 Sitze frei. Und die SVP als mitgliederstarke Partei in Graubünden hat die Gelegenheit einfach nutzen wollen, da sich auch einzubringen mit dieser Kandidatur. Und das ist nicht eine Kandidatur gegen Personen. Das wird in aller Form präzisieren.
Nominiert werden soll der Heinz Brand von den SVP-Delegierten am 14. Januar. Die Wahlen für die Bündner Regierung sind dann Mitte Juni. Die SVP hat momentan keinen Sitz in der Bündner Regierung. Wo sich die alte SVP gespalten hat, sind ihre beiden Regierungsräte nämlich zu der BDP. Wir haben es gerade gehört, der Heinz Brand betont, dass er nicht gegen seine Chefin Barbara Janom antritt. Was ist von dieser Aussage zu halten, Silvio Lichti? Sie verfolgen das politische Geschehen ja für uns in Graubünden.
Ja, da macht der Heinz Brand schon ein bisschen auf Gutwetter. Also die SVP hat nämlich doch das Gefühl, sie sei untervertreten in der Regierung und auf der anderen Seite die BDP übervertreten. Das will man jetzt natürlich korrigieren. Und tatsächlich, Barbara Janom und Hans-Jürg Traxel von der BDP können sich beide nicht unbedingt sicher sein, dass sie wiedergewählt werden. Weil letztes Mal, wo sie angetreten sind, sind beide noch bei der SVP Mitglieder gewesen. Die Partei war geeint, auch wenn zwar die Regierungsratswahlen Kopfwahlen sind, ist das Etikett SVP bei der Parteibasis sicher ein Vorteil gewesen. Jetzt nach der Spaltung ist es möglich, dass der am einen oder am anderen, also von den beiden, zu viele Stimmen fehlen, von den Leuten, die jetzt halt den SVP-Kandidat unterstützen.
Sind in dem Fall die Chancen von der SVP, um wieder in die Regierung zu kommen, intakt?
Ich denke schon, der Heinz Brand ist kein Poltri in der Art, eher ruhig, in der Sache aber hart. In seinem Beruf eben als Vorsteher vom Amt für Polizeiwesen hat er auch den Bereich Asyl unter sich. Dort zeigt sich das. Also er ist bekannt dafür, dass er Gesetze sehr restriktiv ausleitet. Er wird vor allem von Menschenrechtsorganisationen für das aber auch regelmässig kritisiert für seinen Stil. Er gilt also als Hardliner. Sicher ist aber auch darum vom Vorstand ausgewählt worden, weil man hofft so auf viele Stimmen von der SVP-Basis. Wenn das natürlich gelingt und noch ein paar Stimmen aus dem bürgerlichen Lager dazukommen, dann sind die Wahlchancen durchaus intakt, denke ich.
Die SVP rechnet sich also Chancen aus, aber da ist ja nicht nur die SVP und die BDP, die streiten. Was ist denn von der Regierungsratswahl nächstes Jahr generell zu halten?
Ich glaube, man kann sagen, viel Spannung mal sicher. Also es ist seit Jahren nicht mehr so interessant gewesen. 10 Kandidaten, Kandidatinnen treten auch für die 5 Sitze. 2 Sitze werden sowieso frei, wegen Amtszeitbeschränkung. Zum Beispiel die CVP tritt mit 2 Kandidaten an. Die SP will die gerne den Sitz, wo der Amtierende immer zurücktreten, natürlich behalten. Nächstes Jahr ist einfach sehr viel möglich. Also man kann fast sagen, fast alles. Es gibt x Konstellationen.
Informationen zu den Regierungsratswahlen im Kanton Graubünden von Silvio Lichti. Die Wahlen selber, die sind dann Mitte nächsten Juni. Nicht nur Kräutersulz für den Appenzellerkäse ist ein extrem gut gehütetes Geheimnis am Alpstein. Mindestens ebenso geheimnis das Rezept vom Appenzeller Alpenbitter. Wenigstens war das bis jetzt so gewesen. Jetzt kommt das Geheimnis nämlich ein bisschen Löcher rüber. Die Zutaten vom viel kopierten Schnaps kann jetzt nämlich jeder anschauen. Und das mitten im Hauptort Appenzell. Peter Traxler.
In der Hauptgasse ist unauffällig. Unten ein Jeansladen, drüber Wohnungen. Lindengrüne Schindeln, graue Läden. Erst auf den zweiten Blick fallen einem die aufgemalten Pflanzen auf den Läden auf. Auf jedem Laden ein anderes Kräutli mit dem latinischen Namen darunter. Jedes Pflänzchen für sich bedeutungslos. Aber zusammen, so verratet Hans Heierli in der Beiz vis-à-vis, gehen all die Pflänzchen den Appenzeller Alpenbitter.
In der Hauptgasse Appenzell hat es überall auf allen Häusern Ornamente, Bilder. Und so habe ich gedacht, könnte man eigentlich auch, weil Appenzeller Alpenbitter doch ein Produkt vom Ort ist, die Kräuter, die die Leute ja sehr interessieren, auch an diesen Läden zeigen.
Der Hans Heierli ist nicht etwa ein Verräter, der den Appenzeller Alpenbitter AG schaden will. Im Gegenteil, er gehört selber zu dieser Firma. Und seine Ladenbemalungsaktion ist eigentlich auch ein Werbegag. Aber eine, der ohne die Namensnennung vom Produkt auskommen muss.
Ich hätte natürlich vorgesehen, dass man im Dachunterzug gross hergeschrieben hätte, in dem schönen Weiss mit schwarzen Lettern, die 32 Kräuter des Appenzeller Alpenbitters.
Aber das ist von der Behörde dann nicht bewilligt worden. Seit Hans Heierli vor ein paar Jahren in der Nacht vor der Landsgemeinde eine 3 Meter hohe Alpenbitterflasche in der Hauptgasse aufgestellt hat, schauen die Bewilligungsbehörden mit einer gewissen Skepsis auf seine Pläne. Man kennt seine Schnapsideen. Dortmal hat es nämlich eine rechte Kontroverse um seine Werbeaktion gegeben.
Es hat dann etliche prominente Leute gehabt, die verschrocken sind, als sie dann ihren traditionellen Marsch vom Rathaus auf den Landsgemeindeplatz gemacht haben, wo die Flasche dort gestanden ist. Die Baubewilligungsbehörde hat mir auch sehr schnell erklärt, dass das illegal und abfremde Werbung ist. Und nach einer bisschen Verzögerung mit dem Rekurs habe ich die Flasche selbstverständlich wieder verschwinden lassen.
Dagegen ist der neueste Coup von Hans Heierli eigentlich ziemlich harmlos. Aber lohnt es sich denn für ein bisschen Werbung und ein paar zusätzlich verkaufte Flaschen Alpenbitter gerade das ganze Geschäftsgeheimnis, also die Rezeptur von dem alpinen Zaubertrank, zu verraten? Der Hans Heierli wäre nicht der Hans Heierli, wenn er nicht noch irgendwo eine Sicherung eingebaut hätte.
Nein, an das habe ich natürlich schon gedacht. 32 Kräuter, Wurzeln, Samen, Rindenblüten hat es im Appenzeller Alpenbitter drin. Auf diesen zwei Seiten haben wir nicht 32 Läden, also haben wir auch alle nicht drauf tun können. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, 3 haben wir beschissen, weil alles haben wir ja nicht wollen sagen, weil uns die Rezepturen immer noch ein Geheimnis sind.
Was passieren würde, wenn man all die Kräuter auf den Läden zusammenmischen würde, also auch die falschen, das lässt Hans Heierli offen.
Die Musik der Band Nordlos aus dem Kanton Thurgau ist speziell. Ihre Instrumente sind nicht Schlagzeug und Gitarre, sondern Nähmaschinen. Die Geräusche der Nähmaschinen mischen die 3 Bandmitglieder mit elektronischen Melodien von einem Laptop und speziellen Effekten. Lea Führer und Fabian Frey.
Im Proberaum der Band Nordlos stehen 4 Nähmaschinen, verschiedene Mischpulte und ein Laptop. Das ist alles, was es für die Nähmaschinenmusik braucht. Einer der 3 ist der Ramon Braun. 2 Nähmaschinen stehen für ihn und er kennt beide bis ins Detail.
Das eine ist ein Pfaff und das andere ist ein ganz billiger Nähkommand. Die kann genau 1. Sie kann wahnsinnig laut tönen, wenn der Motor läuft und da generiert einen ganz spannenden Bass. Dann hat sie noch 1-2 Kläppchen, wo halt so ein bisschen Klickgeräusche von sich lassen und darum steht sie da.
Gleich wichtig wie die Nähmaschine sind die Melodien aus dem Laptop von René Schläpfer.
Es ist so eine Symbiose. Ich glaube, es wird nicht gehen, das eine ohne das andere. Der Schlag oder der Beat vom Laptop hebt sie dann wieder im Rhythmus und schaut, dass sie genau sind und gibt dann auch den ganzen Boden mit der Melodie und so weiter.
Angefangen hat alles vor einem guten halben Jahr in einem Militärshop. Dort hat Ramon Braun 2 Nähmaschinen gekauft, weil er als Künstler auch mit Stoff wollte arbeiten. Nähmaschinen hat er dann aber für etwas ganz anderes gebraucht.
Der Axel und ich sind zusammen hier gekommen und binnen Kürze haben wir ja Takt gespielt miteinander. Also, weil wir ja nicht genau gewusst haben, wie das Ding so funktioniert, hat es mal so ein Wupp-Wupp von ihm gegeben und dann ein Wupp-Wupp von mir. Und schon haben wir einen Takt gehabt.
Und aus diesen Text ist dann gleich ein ganzes Stück geworden. Die Stück aufschreiben tut die Band aber nicht. Es gibt darum auch keine Noten, nichts wird zweimal gespielt. Nahtlos schreibt «Improvisieren gross». Und sie haben auch schon probiert, die Töne von einem Rasierapparat reinzumischen. Die Ideen gehen ihnen also nicht aus. Musik aus Nähmaschinen, dass da geht, können viele Leute gar nicht glauben, der René Schläpfer.
Meine Großmutter hat sich futsch gelacht, als ich ihr das erzählt habe. Sie sind auch selber und sie hat sich da nicht vorstellen, wie das geht. Ja, und allen, die man so erzählt, mit denen kann man ein Gespräch und erklären es. Und wenn sie es dann hören können, dann sagen sowieso die meisten, ach so haben wir uns eigentlich nicht vorgestellt.
Und darum reagieren die Leute an den Konzerten auch ziemlich speziell, sagt Axel Oberstrass.
Beim letzten Gig war es noch recht witzig, dass die Leute eigentlich nicht tanzt haben, sondern eben eine Nähmaschine da im Vordergrund war. Und sie haben uns eher angestarrt.
Die Band Nahtlos ist aber zeugt, dass die Leute bald nicht nur starren, sondern zu ihrer Musik auch tanzen.
Drei Männer und ihre Nähmaschine, Fabienne Frey, hat berichtet. Ende Jahr ist wieder Zeit von den Jahrbüchern.
Das Jahrbuch ist ein Buch, das man als, jedes Jahr einmal überkommt und dann durchblättert und sich ein bisschen vertieft oder vielleicht auch manchmal direkt ins Gestell stellt.
Es ist 14 vor 6 Uhr. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz auf dem Eis. Ende des Jahres ist die Saison der Jahrbücher. Viele Regionen haben ein eigenes und rausgegeben werden sie meistens von den historischen oder heimatkundlichen Vereinen. Besonders sorgfältig gestaltet ist das Werdenberger Jahrbuch. In das hat sich Maria Lorenzetti vertieft und dabei entdeckt, dass Jahrbücher viel weniger verstaubt sind als ihren Ruf.
Für diese Art von Büchern ist man am besten in einer etwas beschaulichen Stimmung. Gut für die Stimmung ist es zum Beispiel, wenn man am Vortag ein opulentes Festessen hatte und am nächsten Tag daneben sagt man sich, heute Mittag aber nur eine Suppe. Und nach der Suppe ist man fast bereit fürs Jahrbuch. Wohlig warm, etwas stolz auf sich, dass man sich so selbstgenügsam mäßigt und bereit, nach den vielen Kalorien vertieft, auch dem Hirn etwas Futter zu gönnen. Jetzt noch der gemütliche Sessel und einen Tee mit Zimt und das Werdenberger Jahrbuch auf den Knien. Wein, Most und Bier ist das Hauptthema vom Jahrbuch 2010 und darin findet man einen Haufen historische Artikel dazu. Reben, Obstbau, Bierbrauereien sind immer noch recht typisch für die Region, sagt Susanne Keller, die zur dreiköpfigen Redaktion vom Jahrbuch gehört.
Aber was eben für uns jetzt auch noch, wenn wir historisch interessiert sind, sehr interessant ist, ist, dass das Alpenrheintal eigentlich eine Schnittstelle ist zwischen südlicher Trinkkultur und nördlicher Trinkkultur. Also mit Wein im Süden, mit dem Bier im Norden. Und das ist auch sehr spannend.
24 Artikel befassen sich mit dieser Trinkkultur und ihren Ursprüngen. Sie zeigen, wie Wein, Most und Bier den Weg ins Werdenberg gefunden haben. Wer will, kann zum Beispiel die Werdenberger Reblagen von den Jahren 1886 und 2009 vergleichen. Dazu findet er Bilder und Erklärungen. Oder man liest Auszüge aus Text vom Arzt Johann August Unzer, der um die 1760 halb ernst gemeinte Schriften herausgegeben hat, unter anderem auch zum Thema Bier.
Inzwischen ist dieses Getränk allein nicht hinlänglich, gesunde Leute zu ernähren, weil es als ein flüssiger Körper die Verdauungskräfte zu wenig beschäftigt und so, wie alle flüssige Speisen, die zu oft und häufig genossen werden, den Magen schwächet und solche Gestalt Blähungen erzeugt. Dieses ist ein allgemeiner Fehler der Biere, welchem man dadurch abzuhelfen gehofft, dass man den Hopfen hinzugetan hat, welcher wegen seiner hitzigen und trocknenden Eigenschaft den Magen zwar ein wenig stärket, aber auch zugleich dem Biere Arzneikräfte gibt, wodurch er das Geblüte in Wallungen setzet und Hitze und Kopfweh verursacht.
Im Werdenberger Jahrbuch gibt es aber auch noch einen zweiten Teil, der sich mit aktuellem Kunstschaffen befasst oder mit neuen geschichtlichen Texten aus der Region. Das Jahrbuch erscheint einmal in einer Auflage von 1500 bis 3000 Exemplaren und es findet auch seine Leser, sagt Susanne Keller.
Die Leserschaft sind sicher Leute, die mit der Region verbunden sich fühlen, aber auch historisch oder heimatkundlich interessiert sind. Dann gibt es eigentlich Sammler. Die lesen auch nicht unbedingt jedes Buch, aber sie wollen einfach alle die Heim haben. Das ist für sie eine Dokumentation von der Region und da muss man haben.
Der Kanton St. Gallen ist besonders reich an Jahrbüchern, ergänzt dazu der Kantonsbibliothekar Corneldora. Fast jede Region hat eins, aufwendig gestaltet wie ein Werdenberger Jahrbuch oder auch einfach als Sammlung von historischen Texten. Entstanden sind sie relativ spät.
Ja, das hat viel zu tun also mit dem Entstehen der bürgerlichen Gesellschaft im 19. Jahrhundert, der Emanzipation von der Kirche zum Beispiel auch. Da sind Vereine entstanden, eben auch historische Vereine, politische Vereine auch, und die haben ihre Organe gebraucht. Politiker haben Zeitungen gehabt, und für eher kulturelle Vereinigungen hat man dann das Vehikel vom Jahrbuch erfunden.
Wichtig an den Jahrbüchern heutzutage sind aber auch die Teile, die von den Historikern häufig nicht so geschätzt werden, aber umso mehr von den Lesern. Chronologie vom Jahr, wo man kann nachlesen kann, was in der Region so alles an grossen und kleinen Ereignissen passiert ist. In dem Sinn bestätigen die Jahrbücher auch das Identitätsgefühl von einer Region. Man liest, was alles los war und hat das Gefühl, man ist ein Teil vom Ganzen.
Die Jahrbücher spielen ganz eine wichtige Rolle für die Identität der Region, weil da ist eigentlich schriftlich, intellektuell festgehalten, was man in diesen Regionen so für wichtig anschaut, was für eben die Ereignisgeschichten, Personen, das findet man da alles wieder.
Und darum wollen wir Jahrbücher an dieser Stelle ausdrücklich empfehlen. Und wenn man vielleicht von der historisch heimatkundlichen Exkurs zu Wein und Bier ein bisschen ermattet im Sessel lehnt, wenn man dann also noch etwas braucht zum Ausplampen, dann findet man ab Seite 298 die Jahreschronik vom Oktober 08 bis September 09, wo man einfach noch ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen.
9. Oktober 2008. Der Glockenturm des Schulhauses Weite wird wieder an seinen ursprünglichen Ort auf das Dach zurückgesetzt. 11. Oktober 2008. In Grabs feiern 2000 Volksmusikfans ihre Idole am großen Schlagerfestival. Stargast ist Hansi Hinterseer, der das Publikum mit seinem 50-Minuten-Auftritt begeistert. 21. bis 23. November 2008. Im Hallenbad Flöß in Buchs findet die traditionelle Gala der Synchronschwimmerinnen des SC Flöß statt. 4. Januar 2009. Ein Erdbeben der Stärke 4,1 auf der Richterskala erschüttert die Region Buchs. In der Folge werden keine nennenswerten Schäden gemeldet.
Jahrbücher und ihren Stellenwert. Die Maria Lorenzetti hat drin gestöbert. Am 3 vor 6 gibt es auf dem Eis die Wetterprognose fürs Wochenende und nochmal die wichtigsten Meldungen vom Tag. Es ist 3 vor 6 Uhr. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz auf dem Eis. Wir kommen zu den wichtigsten Meldungen vom Tag in einer Übersicht. Der CEO der Thurgauer Elektrizitätswerk EKT, der Urban Kronenberg, tritt im Laufe des nächsten Jahres zurück. Laut dem Verwaltungsratspräsident der EKT hat der Rücktritt aber nichts mit den Fehlspekulationen zu tun, die vor einem Jahr aufgedeckt worden sind. Nachfolge ist noch offen. Die Bündner SVP will mit dem Heinz Brand aus Klosters zurück in die Regierung. Der 54-Jährige ist Vorsteher vom Bündneramt für Polizeiwesen. Die Delegierten nominieren im Januar für die Wahlen im Juni. Die Bündner SVP ist zurzeit nicht in der Regierung vertreten, weil ihre beiden Regierungsräte zu der BDP gewechselt haben. Nach dem Hochwasser vom letzten Sommer im St. Galler Rintel zahlt der Kanton total 1 Million Franken an die betroffenen Gemeinden. Gleich viel soll es vom Bund geben. Ein Unwetter hat in den drei Gemeinden Altstetten, Eichberg und Oberried unter anderem Bachverbauungen kaputt gemacht. Es hat einen Schaden von total gut 2,5 Millionen Franken gegeben. Und wie das Wetter wird, weiss Christine Jutz von SF Meteo.
Die Nacht ist zum Teil bewölkt, die Wolken lockern sich aber auch zeitweise auf und entsprechend wird es kalt. Tiefstwert liegt zwischen minus 8 und minus 11 Grad. Morgen Freitag gibt es erst noch ein paar Sonnenstrahlen, dann tut es aber zu. Morgen bleibt es allerdings noch trocken, höchstens ganz vereinzelt tanzen mal ein paar Schneeflocken vom Himmel. Die Temperaturen liegen morgen in Elm bei minus 8 Grad, in St. Gallen bei minus 6, in Argans und Buchs bei minus 4 Grad. Morgen geht dann noch ein bisschen Beise. Am Samstag ist es bewölkt und es schneit immer wieder mal. Es ist kalt, in der Nacht haben wir Werte von bis zu minus 12 Grad und auch den Tag durch wird es nicht viel wärmer, mit Höchstwert von rund minus 8 Grad. Am Sonntag ist es dann windig und zuerst sieht man noch ein paar Sonnenstrahlen, dann tut es je länger je mehr zu und später kommt es auch schneien.
Und da war das Regionaljournal Ostschweiz. Einzelne Beiträge oder ganze Sendungen können Sie im Internet nachlesen unter regionaljournal.ch. Redaktion Fabienne Frey. Am Mikrofon verabschiedet sich Tanja Milius.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.